Das Baby ist endlich geboren, ihr habt es geschafft und die Welt steht kurz still. Es ist wirklich ein magischer Moment. Aber was passiert dann? Genau darum geht es in der heutigen Folge.
Wir nehmen euch heute mit in die erste Stunde nach der Geburt.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert. Hallo Franzi.
Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Schön, dass ihr auch da seid. Wir sprechen nämlich heute über einen wunderbar aufregenden Moment. Für dich ist dieser Moment Alltag, Franzi, die erste Stunde nach der Geburt. Sag doch mal vorweg, wie ist das für dich? Bist du dann auch immer noch erleichtert, wenn der kleine Mensch geboren ist?
Ja, ehrlicherweise schon. Also es ist schon so, dass ich auf jeden Fall an das Gute glaube und an die Physiologie der Geburt. Doch trotzdem ist es immer wieder ein bisschen aufregend, ob alles gut geht. Generell bin ich dann auch immer kurz so, ach, jetzt ist das Baby da, weil es einfach auch ein sehr emotionaler Moment ist und für mich als Hebamme sowie auf Autopilot super viele Prozesse gleichzeitig nebenbei ablaufen. Uhrzeit und super viele Check-ups und so weiter. Aber ja, ich liebe diesen Moment.
Genau, du musst die Uhrzeit notieren.
Auf jeden Fall. Ja, muss ich.
Aber ich habe gelernt, wenn man nicht direkt auf die Uhr guckt, ist es nicht so schlimm, weil man das im CTG auch sehen kann. Stimmt das?
Ja, da hast du recht. Trotzdem ist es für mich so ein Aberglaube, dass ich auf die Uhr gucke und dann immer sage, es ist jetzt so und so spät. Das ja letztendlich auch Sternzeichen Aszendent bestimmt manchmal. Und vielleicht ist es so ein kleines Frenzy-Ding von mir, keine Ahnung.
Vielleicht, das klingt ein bisschen so. So, die ersten Minuten, nachdem das Kind geboren wurde, brechen an. In Film und Fernsehen wird dann ja häufig der Vater, die Partnerin, Geburtsbegleitung ja zum Durchschneiden der Nabelschnur gebeten. Muss man das machen und was sollten diejenigen, die das machen, davor wissen?
Also man muss überhaupt nichts. Es ist schon in der Regel so, dass die Partnerin oder der Partner das macht. Die Frau kann es aber auch selber machen. Ist so ein bisschen wie so ein Gartenschlauch durchschneiden. Also so ein bisschen glibberig, ne? Aber genau, meistens sind sie so aufgeregt, dass die Händchen ein bisschen zittern und man dann nur die Hälfte durchschneidet und so. Aber ja, wir leiten diejenigen, die das machen, schon auch so ein bisschen. Und es gibt aber auch manchmal Eltern, die sagen so, okay, no way, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann mache ich das halt.
Und die Frau spürt nichts davon, die Gebärende?
Nee, ist wie Haare schneiden. Da sind keine Nerven drin. Das tut überhaupt nicht weh.
Und das Baby natürlich auch nicht. Nee. So, die Geburt ist mit der Durchtrennung der Nabelschnur ja eigentlich noch gar nicht beendet. Erstmal muss die Plazenta, das fantastische Organ, wie ich finde, über das das Kind in der Gebärmutter versorgt wurde, noch geboren werden. Wie lange dauert das denn so im Schnitt, bis die kommt?
Das ist super unterschiedlich. Manchmal dauert das so 1-2 Minuten, so 5 Minuten oder so. Und manchmal kann es aber auch eine Stunde dauern. In der Regel wird schon Oxytocin gegeben, mit Kochsalzlösung verdünnt oder so als Kurzinfusion, damit die im Prinzip schneller kommt und die Frauen weniger bluten. Und das nennt man dann aktives Management. Und dann sollte die in den ersten 30 Minuten nach Kindsgeburt geboren werden.
Die Plazenta wird auch durch eine Wehe oder Welle, wie auch immer man das nennt, geboren. Wie schmerzhaft ist das denn für die Gebärende?
Also ehrlicherweise, wenn das Kind, ist ja nun wirklich deutlich schmerzhafter, also besonders der Kopf, der Rest kommt ja mit einem Schwung nach der Wehe dann. Ich erkläre das den Gebärenden immer und sage, die ist ganz weich wie Pudding und es ist noch einmal so ein kurzes oh, und dann ist er auch schon da. Also nicht so schmerzhaft, würde ich jetzt von meiner Erfahrung und von dem, was ich bei Gebärenden so wahrnehme, beurteilen. Ja.
Okay, die Plazenta ist geboren. Was steht dann für dich an?
Also ich schaue dann immer erstmal, ist die Plazenta vollständig? Manchmal fehlt auch noch ein Stück. Das ist super wichtig, um einfach auszuschließen, dass da Reste zurückbleiben, weil das quasi entarten kann in der Gebärmutter oder dafür sorgen kann, dass man im Wochenbett keine Milch hat oder es auch Blutungen geben kann. Deswegen checken wir das immer mit Argusaugen. Sieht die für uns vollständig aus? Dann schaue ich nach Geburtsverletzungen. Ne? Ist da irgendwas in den Geburtswegen, was eventuell mit einer Naht versorgt werden muss oder eine Schürfung? Und dann kommt meistens die Ärztin oder der Arzt und versorgt es direkt im Kreißbett. Es wird so umgebaut wie so ein Günnstuhl und dann wird es eben genäht. Und erst danach gratuliere ich dann immer erst, weil dann für mich so die Geburt beendet ist offiziell. Ist auch so ein Ding zwischen Ärzten und Hebammen, dass man eigentlich immer wartet, bis die Hebamme zuerst gratuliert hat und dann gratuliert die Ärztin.
Noch ein Hinweis zur Versorgung von Geburtsverletzungen. Dazu könnt ihr auch die Folge der vergangenen Woche noch hören, wenn ihr da mehr erfahren möchtet. Und zur Plazenta. Manch einer mag sich davor ekeln vor dem Organ, andere finden es dann total faszinierend. Ich glaube, du würdest da wahrscheinlich auch eine kleine Plazenta-Führung geben, wenn die Gebärende sich das wünscht,
logisch,
oder?
Logisch, auf jeden Fall. Also ich frage immer die Eltern, ob sie das gerne sehen möchten. Und manche sind dann so sehr ablehnend und manche sagen, oh ja, interessiert sie schon. Und dann erkläre ich das auch alles. Und manchmal sind die Eihäute auch noch so gut intakt, dass man das so ein bisschen aufstellen kann wie so ein Luftballon. Und dann kann man sich quasi vorstellen, wie das Baby da drin gewohnt hat. Das ist eigentlich ganz schön.
Wahnsinn. So, während du mit der Plazenta beschäftigt bist, ist ja der kleine Mensch schon auf der Welt. Was passiert denn in dieser Zwischenzeit mit dem Kind?
Ja, also wenn das Baby jetzt keine Besonderheiten aufweist, also wenn es ein ganz niedriges Geburtsgewicht zu haben scheint oder besonders früh geboren ist oder irgendwie sowas, sollte das Baby erstmal bei der Mama bleiben, ne? Also ich lege das dann in den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt. Ich frage übrigens auch, wenn das Baby geboren ist, ob die Mama sich das selber nehmen möchte oder ob ich ihr das geben soll. Das frage ich manchmal schon vorher. Kann ja auch was sehr Selbstbestimmtes sein, nach einer Geburt das Kind sich selber zu nehmen. Genau, und wenn das Kind schmatzt und an den Fäustchen lutscht und den Kopf vielleicht so hin und her dreht, dann hat es wahrscheinlich nach so einem Geburtsmarathon einfach Hunger und das erste Stillen würde dann so für mich anstehen. Also entweder gibt man dem Kind so ein bisschen Zeit, die Brust selber zu finden, theoretisch, also so ohne Einflüsse von außen, schaffen die Babys das sogar, sich von zwischen den Beinen bis hoch zur Brust selbst hochzurobben. Ja, wenn man so, also da gibt es auch so wissenschaftliche, keine wissenschaftlichen, aber es gibt so Videos, wo das so beschrieben wird, dass das so früher im Urinstinkt so war. Aber genau, meistens helfe ich den Frauen so ein bisschen, gerade wenn es das erste Kind ist, wie das funktioniert oder leite an, wie sie selber das gut hinkriegen und so. Genau.
Das erste Stillen, wenn man stillen möchte, ist ja sehr aufregend. Man hat das vorher beim ersten Kind noch nie gemacht. Wie schnell sollte das Baby denn etwas zu trinken bekommen?
Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Manche Babys, denen ist auch noch ein bisschen schlecht, weil die ganz viel Fruchtwasser im Bauch haben, ne, oder sind selber sehr ermattet von der Geburt, dann haben die manchmal gar keine Lust. Wenn die aber in der ersten goldenen Stunde, sagt man auch, nach der Geburt dann eben Bedarf haben und das eben so zeigen, wie eben beschrieben, dann ist es schon gut, sie dann anzulegen, weil sie danach meistens in so einen kleinen Dornröschenschlaf fallen. Und selbst wenn das noch nicht so gut klappt, dass das Kind aktiv an der Brust saugt, kann man auf jeden Fall aus der Brust auch so ein paar Tropfen Kolostrum, also so Anfangsmilch, rausdrücken, um es dem Kind so ein bisschen an die Lippen zu machen, also so zu benetzen. Denn der Magen ist so groß wie so eine kleine Mandel, also viel geht da nicht rein, aber es ist mehr so ein kleiner Blutzuckerkick, dass sie einfach erstmal fein sind.
Ja, nach der Geburt finden dann ja verschiedene Check-ups für Kind und Gebärende statt. Die U1 findet statt. Ja, was genau verbirgt sich dahinter?
Der Abgarwert, genau, den erhebe ich nach der ersten, nach der fünften und nach der zehnten Lebensminute und checke dieses Kind nach so einem Schema ab, nach, wo man quasi guckt, hat das Reflexe, atmet das gut, hat das eine gute Hautfarbe, hat das einen guten Tonus und danach wird quasi geschaut, wie sich das Kind in den ersten 10 Minuten entwickelt. Das läuft so als unterbewusstes Ding bei uns Hebammen auf jeden Fall immer mit.
Du musst immer auf die Uhr gucken.
Ja, also ja, tue ich schon auch. Es ist schon so, dass man da guckt, dass alles rund läuft. Genau, man kann das aber auch auf jeden Fall bei guter Beobachtung meistens ganz gut einschätzen, ja. Also genau, nach dem ersten Stillen der Nahtversorgung mache ich eigentlich, wenn die Frau dazu bereit ist, die U1, das ist diese erste Untersuchung direkt im Kreißsaal. Dabei schaue ich mir das Kind von Kopf bis Fuß an. Ich habe da meistens so eine Wickeleinheit, wo das Kind drauf liegt und erhebe die messbaren Reifezeichen. Das ist immer das, was die Eltern unbedingt wissen wollen. Wie viel wiegt denn dieses Kind? Das fragen die manchmal, wenn die Nabelschnur noch dran ist, finde ich manchmal ein bisschen lustig, wenn nach so vielen Stunden Geburt die Frauen einfach auch ein bisschen durch den Wind sind, aber sie sich so gefragt haben, wie viel das Kind wiegt.
Ja, aber liegt es nicht auch ein bisschen daran, dass vor der Geburt ja so viel geschaut wird im Ultraschall? Wie groß, wie schwer ist das Kind, oder?
Ja, ist schon auch immer so eine Schätzung. Ne? Wir hatten da schon sehr große Abweichungen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch gut, auf diese Schätzung dann mal zu schauen. Und was wiegt denn das Kind tatsächlich nach der Geburt? Das würde ich dann quasi einmal wiegen. Ich gucke mir die Länge vom Kind an und den Kopfumfang und schaue auch gleichzeitig auf so Listen, so Perzentilenlisten. Hey, ist es für die Schwangerschaftswoche für das Geschlecht, für unsere europäischen Breitengrade ein gutes Gewicht oder ist es quasi zu wenig oder zu viel? Und je nachdem würde ich dann auch quasi darauf eingehen und zum Beispiel nochmal einen Blutzucker messen, wenn das Kind zu klein ist oder eben auch sehr zu groß. Aber gut, das führt jetzt hier zu weit. Dann gebe ich auch Vitamin K standardisiert, natürlich erst in Absprache mit den Eltern, ob die das erlauben. Babys haben meistens einen sehr niedrigen Spiegel und das ist so eine Antiblutungsprophylaxe. Denn Studien haben gezeigt, dass die Gabe bei den ersten 3 U-Untersuchungen von 2 Milligramm jeweils dann quasi Gehirnblutung minimiert, weil es gab es früher tatsächlich ein bisschen häufiger.
Also das ist etwas, was die Gerinnung fördert, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Mhm. Ja.
Okay, jetzt haben wir eine vaginale Geburt. Was passiert in der Stunde danach? Kannst du vielleicht ganz kurz mal sagen, wie sich das bei der Kaisergeburt, beim Kaiserschnitt unterscheidet?
Beim Kaiserschnitt ist es so, dass quasi, wenn das Kind geboren ist, nehme ich das ja direkt am OP-Tisch ab und habe das in so einem Tuch. Dann bringe ich das eigentlich sofort hinter das Tuch quasi auf die Kopfseite zu der Mutter und auch meistens da, wo der Vater oder die Begleitmutter sitzt. Und dann darf die Mama als allererstes natürlich ihr Kind sehen und meinen Kuss draufdrücken. Bei uns im Krankenhaus ist es so, dass ich ganz kurz nach nebenan verschwinde und es einmal kurz trocken mache, weil es im OP relativ kalt ist und die wahnsinnig schnell auskühlen. Und dann mache ich das einmal trocken und komme mit warmen Handtüchern mit diesem Baby zurück und lege das zu der Mama direkt auf die Brust in Haut-zu-Haut-Kontakt und legt noch 2 Handtücher drüber. So, genau, das sind wirklich so unter einer Minute. Und das wäre quasi der Ablauf so ein bisschen im OP nach der Geburt. Und wenn die Mutter dann aus dem OP rausgefahren wird, dann genau, bin ich auf jeden Fall auch sofort mit dem Baby da und das läuft dann ähnlich ab, wie wir jetzt gerade besprochen haben.
Jetzt haben wir viel über die Gebärende, über die Mutter gesprochen. Was ist denn mit Vater, Begleitmutter? Die haben jetzt hier noch gar keine Erwähnung gefunden.
Also ich finde es immer total cool, wenn sich die Kindsväter, die Zweitmamas, die frisch gebackenen Omis obenrum frei machen. Hört sich jetzt doof an, aber wenn die wirklich nackten Oberkörper haben und das Baby in den direkten Hautkontakt nehmen und kuscheln, man kann das ja von oben zudecken sozusagen, das lieben die Babys einfach total. Und ich finde es gerade am Anfang so wichtig, weil über diesen Haut-zu-Haut-Kontakt die Babys einfach sensorisch auch sehr viel mit dieser Person connecten und es einfach sehr viele Studien zum Thema Bonding gibt. Bonding ist hier das Stichwort, die einfach belegen, dass Kinder einfach viel besser in der Welt ankommen, viel mehr sich auch melden, selber zum Stillen und genau, einfach auch vom Bauch direkt auf Haut zu Haut sich einfach wohler fühlen. Generell finde ich, dass die Babys bei der Mama bleiben sollten, aber in der Zeit, wenn ich die zum Beispiel mal frisch mache, mit ihr auf Toilette gehe und so weiter, dann ist es cool, wenn die Begleitpersonen übernehmen.
Und vielleicht sollte man auch mal sagen, wir haben ja jetzt einen Geburtsverlauf geschildert, der ohne Komplikationen eigentlich stattgefunden hat. Wenn da ein Kinderarzt kommt und sich das Kind nochmal anschauen muss, dann sprechen die ja auch eigentlich erstmal mit einem und sagen so, ich würde mal einmal drauf gucken oder außer es gibt einen extremen Notfall.
Ja, auf jeden Fall.
Eine Studie zu Bonding könnten wir auch nochmal in die Shownotes stellen, Franzi?
Ja, klar, gerne.
Da findet ihr auch sonst immer weiterführende Infos rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und zur aktuellen Folge. Und wir sind jetzt beim Fazit angekommen. Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge.
Nach der Plazentageburt steht auf jeden Fall erstmal die Naht, dann das Stillen an. Dafür könnt ihr euch wirklich Zeit lassen, denn das ist wirklich auch so ein bisschen so ein magisches Stillen und sollte bei euch in Ruhe durchgeführt werden. Die Hebamme checkt das Baby bei der U1 einmal durch und Begleitväter, Muttis, andere Begleitpersonen können dann das Baby auch auf jeden Fall im direkten Hautkontakt auf dieser Welt begrüßen.
Damit sind wir am Ende der Folge, aber wie immer möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt sie uns bitte unbedingt einfach auf Instagram oder TikTok an Franzi unter Hebammenkoffer eine Nachricht schicken und wir suchen eine Antwort für euch.
Und wenn ihr Projekt Baby mögt, dann erzählt es doch bitte gerne weiter und schreibt uns eine positive Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Ganz genau. Und jetzt unser kleiner Vorguck auf die nächste Woche. Da sprechen wir über ein Thema, das oft nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie es verdient. Es geht darum, wie sich der Körper in den Tagen nach einer Geburt anfühlt.
Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen Tschüss, bis nächste Woche.